Brüder, an diesen Anblick muss ich mich jetzt kurz zumindest erst noch mal gewöhnen. Ich freue mich, mal wieder hier in Bremerhaven zu sein. Nichts ist für unseren Gott zu groß, haben wir gerade gesungen. Und das Thema für diesen Gottesdienst heißt: Unsere persönliche Not steht auf der Tagesordnung Gottes. Und dazu ein Wort aus dem Alten Testament, aus 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Und es schrie eine Frau unter den Propheten der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen, und diese brachten ihr die Gefäße herbei, und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Sonntagmorgens, Frühstückssituation in der Familie, alle sitzen am Tisch bis auf den 6-jährigen Jungen. Der kam etwas verspätet, kommt die Treppe runter und sagt: Ich bete gerade, hat jemand von euch noch irgendeinen Wunsch, braucht ihr noch was? Also kindliches Vertrauen drückte sich darin aus: Braucht ihr noch was? Diese Frau brauchte Hilfe. Gott kümmert sich um die persönliche Not einer Witwe. Sie musste Privatinsolvenz anmelden. Und dafür hatte Gott im Gesetz für Witwen und Waisen besondere Regelungen getroffen. Wir lesen in 5. Mose: Am Ende jeden dritten Jahres sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr herausgeben und in deinem Ort niederlegen, und dann mag die Witwe und der Waise, die in deinem Ort wohnen, kommen und sich satt essen, auf dass der Herr, dein Gott, dich bei aller Arbeit deiner Hände segnet, die du tust. Also du sollst etwas von dem, was du selbst erntest, niederlegen. Also so eine Art Tafel, wie wir sie heute haben. Es gab aber in Israel auch die Möglichkeit, dass ein Gläubiger seinen Schuldner als Knecht in sein Haus nehmen konnte. Auch das war gesetzlich geregelt. Da heißt es: Wenn jemand aus deinem Volk seinen Besitz verliert und verarmt, musst du ihn genauso unterstützen wie einen Fremden oder einen Gast, der nur vorübergehend bei euch wohnt. Tu alles, was nötig ist, damit er weiterhin bei euch leben kann, und behandle ihn wie einen Lohnarbeiter, der vorübergehend bei dir lebt. Also wenn man diese alte Ordnung aus 3. Mose liest, dann wünschte ich, man würde das auf einem großen Plakat in der einen oder anderen Fleischfabrik anbringen. Also, ich habe bewusst diese Einleitung gewählt, um uns jetzt vertraut zu machen, wie die damalige Situation war, wenn jemand in Not gekommen ist. Und als Elias und Elisa als Propheten in Israel wirkten, da herrschte dort ein religiöses Chaos. Ähnlich hier wie bei uns in Deutschland oder überhaupt im Westen. Gottesfurcht war ein Fremdwort. Und Achtung der Gebote, das war Privatsache geworden. Das Gesetz wurde willkürlich ausgelegt, beziehungsweise beiseite geschoben. Und der heutige Bibeltext ist dafür ein Beispiel. Gott hatte nämlich angeordnet, ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrängen. Wirst du sie bedrängen, so werden sie zu mir schreien und ich werde ihr Schreien hören. Und wie beginnt der verlesene Text? Vers 1, Kapitel 4. Und es schrie eine Frau unter den Propheten, unter den Prophetenjüngern zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder zu Leibeigene nehmen. Ein trauriger Einblick in das Volksleben. Da beruft sich ein Gläubiger auf sein verbrieftes Recht, interpretiert es aber nicht im Sinne Gottes, der die Gesetze erlassen hat. Gott ist gerecht und barmherzig. Der Schuldherr hat nur formal Recht und er ist unbarmherzig. Über seinem Tun steht Gottes Diagnose. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Und im Neuen Testament, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Die Notlage der Frau wird beschrieben in Vers 1. Sie hat den Verlust ihres Mannes zu beklagen, mit ihr trauern zwei Söhne. Ihr Mann hat der Familie nichts weiter hinterlassen als die Erinnerung an einen guten Namen. Du weißt, dass mein Mann den Herrn fürchtete, sagt sie dem Propheten. Das ist im Grunde ein schöner Nachruf. Furcht Gottes, wie sie die Bibel versteht, hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Gottesfürchtige Menschen sind Männer und Frauen, die Gott ehren und lieben und die deshalb ihre Gottesbeziehung nicht lässig leben. Die Frau bezeugt also, dass ihr Mann in einer abgöttischen Zeit den lebendigen Gott ganz ernst genommen hat. Es ist schön, wenn diejenigen, die in einer Familie zusammenleben, so etwas voneinander sagen können. Nirgends können wir uns so unretuschiert zeigen, wie wir sind, und zeigen uns ja auch nirgends so als in der Familie. Und wenn dann das, was wir in der Öffentlichkeit sind und tun, nicht übereinstimmt mit dem, was unsere Kinder oder unsere Frau mit uns erlebt, dann haben die Anfechtung. Und es gibt leider gerade auch aus Pastorenfamilien sehr viele Kinder, die nicht mehr in der Spur unseres Herrn Jesu sind. Ich finde das ganz großartig, wenn jemand sagen kann, mein Mann war ein gottesfürchtiger Mann. Ich sage jetzt mal einen Ausdruck, den ich so stetig bekommen habe von einem jungen Mann, der aber eigentlich nicht auf eine Kanzel gehört. Mir sagte einmal ein junger Mann, es kotzt mich an, wenn ich meinen Vater in der Gemeinde beten höre. Du müsstest ihn mal zu Hause erleben. Also wunderbar, wenn das Persönliche übereinstimmt mit dem Öffentlichen. Wie oft ist es doch in christlichen Familien so, dass auch Kinder von der Nachfolge Jesu nichts wissen wollen. Wenn, sagen wir mal, ein christlicher Vater viel äußeren Schein hat, aber im Grunde wenig göttliche Kraft. Ich kann mich in diese Notlage dieser Familie sehr gut hineinversetzen. Als meine Mutter 29 Jahre alt war, 3 Jahre nach der Flucht, da bekamen wir die Todesnachricht von unserem Vater. Und diese Frau hier in diesem Bericht, die hat Schulden. Woher die Schulden kamen, das wissen wir nicht. Vielleicht hängen sie mit der Krankheit des Mannes zusammen. Aber jedenfalls auch fromme Leute können in Nöte geraten. Wenn man irdische Vorteile dadurch hätte, dass man sich bekehrt, dann würden viele Menschen aus unlauteren Motiven zu Jesus kommen. Trübsal und Not sind Testphasen für unseren Glauben. Ich werde nie vergessen, wie unsere Mutter dann meinen Bruder und mich beiseite nahm und mit uns den 23. Psalm betete, als wir diese Nachricht bekamen. Und das war in einer Zeit auch großer äußerer Not. Aber was bezeugen gottesfürchtige Männer und Frauen häufig, wenn sie aus ihrem Leben berichten? Also ich lese gerne Biografien von anderen. Was bezeugen sie? Da steht dann oft dieser schöne Satz: Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und wann ist Gott vielen besonders nah? In Trübsalzeiten. Obwohl das eigentlich sehr unlogisch ist. Wir haben eben von einem Verkehrsunfall gehört. Ich habe schon oft Folgendes gehört. Jemand hat einen Unfall und ist sogar dann noch einigermaßen gut dabei weggekommen. Dann sagt er, seine Familie und viele andere auch, jetzt musst du aber Gott besonders dankbar sein, weil dass das noch so glimpflich ausgegangen ist. Das ist auch richtig und ist auch in Ordnung, aber warum müssen wir dankbar sein, wenn es so glimpflich ausgegangen ist und nicht dankbar, wenn wir unfallfrei nach Hause gekommen sind? Die Sitte der Tischgebete geht zurück auf Zeiten, wo wirklich das tägliche Brot oft wirklich nur immer das tägliche Brot war und Vorsorge gar nicht so möglich war. Wo man wirklich von Saat und Ernte abhängig war. Heute können wir alles kaufen, selbst wenn einmal eine Ernte aufgrund der Klimabedingungen so nicht eingefahren werden kann. Wir sind relativ unabhängig von all diesen Dingen geworden. Aber Tischgebete werden noch in den meisten Familien geübt. Ich finde, bei dem, was auf unseren Straßen passiert, sollte man auch vor einer Abfahrt beten: Ach Herr, du hast deinen Engeln befohlen, dass sie mich jetzt behüten sollen auf allen meinen Wegen. Und danken, wenn man wieder gut angekommen ist. Also das nicht selbstverständlich nehmen, so wie wir auch unser Essen nicht selbstverständlich nehmen sollten. Jeder von uns kennt eben auch Notzeiten, das haben wir auch eben bestätigt bekommen hier. Zu unserem Leben gehören neben vielen schönen, segensreichen Wegstrecken auch Notzeiten. Und das ist sogar nötig. Nötig für geistliches Reifen und Wachsen. Ein Beispiel aus der Natur. Regen ist ein Segen für die dürre Natur. Ständiger Regen würde aber Wachstum verhindern und aus dem nützlichen Boden irgendwann einen Sumpf machen. Sonnenstrahlen sind ein Segen für die Natur. Ohne sie würde alles Leben sterben. Beständiger Sonnenschein würde aber fruchtbaren Boden in eine Wüste verwandeln. Beides ist also nötig, Regen und Sonne. Und unser Herz wird wiederholt mit einem Garten oder Acker verglichen. Würden beständig Nöte auf uns einprasseln, müssten wir nur durch dunkle Täler gehen, wäre unser Glaube sehr angefochten und unser Herz würde verhärten. Und ausschließlich Sonnenschein, beständiges Wohlergehen, grüne Auen, saftige Wiesen, immer, dann würden wir alles sehr selbstverständlich nehmen und nicht mehr das Danken lernen, vielleicht sogar oberflächlich nehmen. Meine persönliche Lebenserfahrung deckt sich mit dem, was der Apostel Paulus an die Philipper schreibt, Kapitel 4, Vers 12. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig, der mich stark macht. Wohin wendet sich nun die arme Frau in ihrer Not? Sie geht zum Propheten Elisa. Sie schüttet ihr Herz vor ihm aus. Sie schreit. Das hebräische Wort hier hat einen ganz besonderen Klang. Das ist fast so ein Zetergeschrei. Das wird auch von dem blinden Bartimäus berichtet. Er ruft, der Jesus nachschreit und die Jünger ihm dann zur Ordnung mahnen oder zur Mäßigung. Also unsere Not in Gottes Ohr. Bis heute hat Gott dieselbe Telefonnummer in Notzeiten wie vor 3000 Jahren, nämlich, das kennt er, 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Vers 2. Die Frau kommt also zu Elisa und Elisa hat zwei Fragen. Was soll ich für dich tun? Und sag mir, was du im Hause hast. Wie Jesus den blinden Bartimäus oder auch den Kranken am Teich Bethesda fragt, was soll ich für dich tun, so fragt auch Elisa, die Bittstellerin, nach ihrem Begehr. Was soll ich für dich tun? Eigentlich ja eine überflüssige Frage, wenn man da die Not sieht. Aber das ist nicht überflüssig. Warum, fragt der Prophet so? Er hilft dadurch, der Frau einmal konkret auszusprechen, was sie auf dem Herzen hat. Wir haben vorhin in einem Lied diese Zeile gesungen, wir dürfen vor Gott unser Herz ausschütten, ausleeren, damit nicht mehr der Druck da drauf ist. Deshalb ist das eine seelsorgerliche, ganz weise Frage. Auch wenn man sieht, was hier getan werden müsste. Was soll ich für dich tun? Nachdenken und konkret werden. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet, haben wir früher gesungen. Und das ist auch eine Testfrage für den Gottesdienst. Viele haben ja, sagen wir mal, Sonntagmorgen Gottesdienst gebucht, wie andere ein Abonnement bei der Volksbühne haben. Das heißt, das gehört sich so, man geht dahin. Wenn man in einen Gottesdienst vorbereitet mit der Frage hingeht, das wünschte ich mir heute von Jesus, dann geht man auch beschenkt nach Hause. Jesus geht nämlich in jedem Gottesdienst durch die Reihen und fragt dich, was kann ich für dich tun? Ein Freund von mir, der hatte immer ein bisschen Prüfungsangst. Der hat fleißig gelernt, aber wenn es um Prüfungen ging, dann gab es da oft Situationen, wo er einfach versagte. Und nun hatte er wieder an der Uni in Göttingen eine Prüfung und er sagt, Herr, gib mir bitte im Gottesdienst heute eine Antwort, mit der ich leben kann, die mir hilft. Und der Gottesdienst verlief, nichts, so gesungen, predigt, gebetet. Und dann kam als Schlusslied dieses Lied mit dir, wie heißt das genau, mit dir lebe ich, mit dir gehe ich, Jesus Christus, Gottes Held, ähnlich. Ja? Und da heißt es in der vierten Strophe, wie es auch gehe, ich bestehe. Und da wusste er, das war die Antwort für ihn in seiner persönlichen Not. Ja? Also macht mal einen Test. Dass man auch nicht nur so hingeht, wollen wir heute mal wieder im Gottesdienst sein, sondern ganz bewusst wissen unser lebendiger Gott, der Herr Jesus Christus, der möchte uns etwas Gutes tun. Und dann sag mir, was hast du im Haus? Also es geht auch um eine ehrliche Bestandaufnahme. Und die ist wichtig. Wir sollten uns auch selbst nichts in die Tasche lügen. Es war hier nicht viel aufzuzählen, nur ein Krug Öl. Aber ein Krug Öl war noch da, und bei den meisten Wundern, die in der Bibel berichtet werden, aber die man auch heute erleben kann, ist es so, dass der Herr an Vorhandenes anknüpft, das verwandelt oder vermehrt. Tausende werden satt, als bei einer Bestandsaufnahme ein Junge seine 5 Brote und 2 Fische in die Hände Jesu gibt. Es kommt also nicht darauf an, wie viel wir haben, auch wie viel Glauben wir haben. Es kommt darauf an, dass wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Und es ist Gott ein geringes, durch viel oder wenig zu helfen. Gott kann das Wenige, das wir haben, füllen, vermehren, sich dienstbar machen, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Ich war einmal in einer finanziellen Situation, wo ich Geld gebraucht hätte. Und dann zog ich ein Jackett an, das ich, glaube ich, 3 Jahre nie angezogen hatte, und greife meine Tasche und finde einen 20-D-Mark-Schein, ja. Ja, das war für mich im Grunde ein Wunder. Warum zog ich ausgerechnet an diesem Tag dieses Jackett an? Also da ist nicht 20 D-Mark vom Himmel gefallen. Gott knüpft oft an Vorhandenem an. Und es ist, wie gesagt, ein geringes Gott, für Gott durch viel oder wenig zu helfen. Gott kann das Wenige, was wir haben, mehren. Jemand hat gesagt, Jesus kann addieren und multiplizieren, selbst da, wo lauter Nullen sind. Vers 3. Jetzt kommt eine konkrete Anweisung. Geh hin und erbitte von den Nachbarn leere Krüge, aber nicht zu wenige. Ein merkwürdiger Befehl. Nun muss ich zeigen, ob die Frau den Anweisungen des Propheten vertraut. Denn es ist doch schon so ein bisschen merkwürdig, um leere Töpfe bei den Nachbarn zu bitten, wenn man nichts hat. Elisa sagt nicht, wie viel Gefäße die Frau von den Nachbarn erbitten soll, sich leihen soll quasi. Er sagt nur, nicht so wenige. Also wie viel, das überlässt er ihr. Was mögen die Nachbarn gedacht haben, als die Jungs kamen und fragten, wir hätten gerne leere Gefäße, der Prophet hat gesagt, wir sollen mal vorbeikommen. Kopfschütteln bei den Nachbarn, Neugierde, hinterher tuscheln vermutlich. Also wer Gottes Befehle ausführt, muss manchmal auch mit Unverständnis bei anderen rechnen, vielleicht sogar mit Ablehnung, nicht immer mit Zustimmung. Vers 4. Schließ die Tür hinter dir zu. Gott will keine Zuschauer. Gott schützt die Frau auch vor neugierigen Blicken der Nachbarn und vor dem Zugriff des Gläubigers. Wunder sind keine öffentlichen religiösen Shows. Die Frau mit ihren Söhnen ist mit leeren Gefäßen allein in ihrem Zimmer vor Gott. Der Prophet ist auch noch da. An das Geheimnis der verschlossenen Tür erinnert Jesus in der Bergpredigt. Die Stelle ist, glaube ich, den meisten von uns vertraut. Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du aber betest, So geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird vergelten. Wenn wir jetzt eine kleine Runde hätten, dann würde ich fragen, fällt euch hier ein Wort auf, das eigentlich seltsam ist? Wenn du betest, dann machen wir ja Worte. Dann müsste es doch eigentlich heißen, und wenn du im Verborgenen betest und dein Vater dein Gebet hört, dann wird er es erhören. Nein, Jesus sagt, wenn du im Verborgenen betest und dein Vater in das Verborgene sieht. Das heißt, es geht Gott sei Dank nicht um unsere Worte, die wir alle machen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal daran gedacht habt. Also manchmal habe ich so kindliche Gedanken. Gerade wenn es um Wetter geht, dann weiß ich genau, Bauern beten um Regen, Urlauber um Sonnenschein. Das ist noch ein äußeres Beispiel. Also wenn man sich vorstellt, unsere Gebete, unsere Worte, wer sortiert die, ja? Nein, Gott sieht in das Verborgene, es geht ihm weniger um das, was wir sagen. An einer Stelle heißt es, er weiß, bevor wir all das aussprechen, was wir brauchen, was für uns nötig ist. Gott sieht den Beter. Er sieht dich, er sieht mich und er weiß, aus welchem Herzen unsere manchmal vernünftigen, manchmal aber vielleicht auch überzogenen oder unvernünftigen Worte kommen. Er wird dann öffentlich vergelten. Wir sind für Gott in der Öffentlichkeit immer nur so viel, wie wir vor ihm im Verborgenen sind. Und dann kommt der Befehl, fülle ein Gefäß, und zwar nach dem anderen. Man kann doch aus einem Ölkrug nicht so viele Gefäße füllen. In der Tat, man kann nicht. Ich kann es nicht. Du kannst es auch nicht. Aber Gott kann. Was wir können, ist Ordnung schaffen. Ein Gefäß nach dem anderen. Nicht alles auf einmal. Schritt für Schritt in der Nachfolge sein. Wunder sind kein Spektakel. Klammere dich an Gott und du wirst erfahren, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Ich kann dies Wunder nicht erklären, ich kann es nur aufgrund des biblischen Berichtes bezeugen. Und was voll ist, setz beiseite. Die Frau teilt die Erfahrung, die David vor ihr gemacht hat und in Psalm 23 so bezeugt, er schenkt mir voll ein. Wir haben einen Gott, der ist nicht knauserig. Unser Gott gibt reichlich, er gibt überbitten, überverstehen. Verstehen kann ich dieses Wunder nicht, aber bezeugen. Und ich kann so vieles nicht verstehen. Das hängt nicht mit meinem IQ zusammen. Selbst wenn ich den IQ sämtlicher Nobelpreisträger hätte. Gott ist eine andere Dimension. Wer Gott versteht oder wer Gott verstehen will, der hat ein Gottchen. Einen kleinen Gott. Denn alles, was ich verstehe, ist kleiner als ich. Was voll ist, setzt beiseite. Die Frau erfährt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das volle Gefäß soll also beiseite gestellt werden. Das ist wichtig, um ein neues Gefäß füllen zu können. Und dahinter, meine Schwestern und Brüder, steckt eine ganz tiefe geistliche Erfahrung. Wenn wir etwas bezeugen, durch ein öffentliches Zeugnis oder persönlich auch, Und dann bezeugen wir meistens das, was Gott uns genommen hat, nämlich die Furcht vor Gottes ewigem Gericht. Wir bezeugen Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe. Und ich gehöre zu einer Generation, wo ich aus meiner Teenagerzeit noch viele Liebesmahlfeiern in der Gemeinde erlebt habe, wo dann sogenannte Zeugnisstunden waren. Dann saßen wir Jugendlichen, wenn einer aufstand, als ich vor 30 Jahren im Krieg oder so. Also wir kannten ja unsere älteren Geschwister. Es ist nötig, wenn wir ein Wunder erleben, da dürfen wir uns freuen. Aber auch das müssen wir auf den Altar Gottes legen, damit wir wieder leere Hände haben, um etwas Neues zu erleben. Also wenn wir festhalten an Wunder, oder wenn die Frau diesen einen Krug, der den ersten umfasst hätte und sich einfach gefreut hätte, da ist ja nur noch ein zweiter Krug mit Öl, dann wären die anderen leer geblieben. Wir müssen unsere Sünde auf den Brandaltar bringen, wenn man das alttestamentlich ausdrückt, abgeben. Aber wir müssen auch unsere guten geistlichen Erfahrungen auf den Opferaltar bringen, damit unsere Herzen frei werden, unsere Hände frei werden, wieder etwas Neues mit Gott zu erleben. Also das volle Gefäß soll beiseite gestellt werden, damit ein neues Gefäß gefüllt werden kann. Vers 5, der Glaubensgehorsam der Frau. Wir lesen, die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und hinter ihren Söhnen, und die beiden Jungen reichten ihr die Krüge, und sie goss das Öl hinein. Die Frau tut, was Elisa ihr aufgetragen hat. Jesus sagt einmal, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Es wird sehr viel gedacht, wenn man zusammen ist, und auch gesagt, auch manchmal in Mitgliederversammlungen oder in Arbeitskreisen. Aber im Grunde muss es immer drei Wörter geben, sonst erlebt man nichts im Leben. Gedacht, gesagt, ausgesprochen, getan. Denkt jetzt mal nach, wie viel schon mal so gesagt wurde, es wäre doch schön, wenn wir das noch könnten und wenn wir das noch hätten und wenn das würde. Also wir reden so oft im Konjunktiv, könnte, hätte, sollte, würde. Gedacht, gesagt und dann getan. Und was nicht zur Tat wird, hat sowieso keinen Wert. Die Frau führt aus, was Elisa gesagt hat, und im Tun erfährt sie Gottes Segen. Das Öl beginnt nicht zu fließen von alleine, so ein kleiner Springbrunnen, und dann holt sie die Gefäße. Nein, sie muss das leere Gefäß holen im Vertrauen, zu einem Zeitpunkt, als sie noch gar nichts von dem konkreten Wunder sieht. Ich war einmal in Seoul in einer Gemeinde, in der jeden Morgen um 6 Uhr viele Christen zum Gebet zusammenkamen. Und der Pastor erzählte von einer Frau, die immer dabei war, und die brachte morgens immer ein paar Schuhe, ging nach vorne und stellte sie vor den Altar. Und da hat der Pastor sie mal gefragt, was sie da macht. Und da hat sie gesagt, ich bringe schon mal die Schuhe von meinem Mann, der selbst noch nicht kommen will. Und sie tat das, bis ihr Mann auf einmal, ich weiß jetzt nicht wie lange, selbst in diesen Schuhen kam und Jesus als Herrn und Heiland annahm. Gott füllt leere Krüge. Gott füllt leere Schuhe. Was will er wohl sonst noch alles bei uns füllen? Vers 6, Gott antwortet durch ein Wunder. Die Frau hat das Wenige, was sie hat, Gott gebracht, ihm zur Verfügung gestellt. Und Gott antwortet darauf mit dieser wundersamen Erfahrung, dass alle leeren Krüge gefüllt werden. Es fließt aber so lange nur Öl, bis es kein leeres Gefäß mehr gibt. So viel Gefäße, so viel Öl. Was hat die Frau da gedacht, als das letzte Gefäß voll war? Hätte ich doch noch einige weitere Gefäße. Warum habe ich nicht noch von entfernten Nachbarn irgendwas geholt oder holen lassen? Hätte ich doch nur mehr Glauben gehabt. Das ist eigentlich das Predigtthema für sich, nämlich darüber nachzudenken, wenn im Neuen Testament etwas vom Maß unseres Glaubens berichtet wird oder davon, dass einer zwei anvertraute Funde hat, einer vier, einer sechs oder so. Grundsätzlich gilt, Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Mir fällt da ein persönliches Erlebnis ein, das ist einige Jahre her. Da war ich in der Kreuzgemeinde Pastor. Wir haben das Gemeindehaus umgebaut, das kostete eine Menge. Und parallel dazu kam diese Anfrage, ob wir da im Norden dieses Begegnungshaus übernehmen können und ausbauen können. Und ich hatte dafür Feuer gefangen und konnte auch einige andere gewinnen, die mithalfen. Und da sagte jemand zu mir, ich bewundere deinen großen Glauben. Ich wusste gar nicht, was der meinte. Ich war aber dann in der Zeit auf dem Logos-Schiff, das gerade in Bremen war. Da war an einem Abend der George Werwer da, der Leiter von dieser Mission. Doulos hieß das Schiff noch damals. Und der erzählte von Wundern, aber auch von seiner Verantwortung für 400 Leute, wenn die hinterher wieder längere Zeit auf dem Meer sind, müssen alle Lebensmittel herbeigeglaubt werden. Und da saß ich da und dachte, oh, wenn Gott dich in solch eine Aufgabe berufen hätte, dann könntest du nicht ruhig schlafen. Das Maß des Glaubens war Gottes Konfektionsgröße für George Werwer. Und ich konnte bei den Aufgaben, die wir da nun in der Zeit hatten, eigentlich gut schlafen. Das entsprach meiner Größe. Da muss man also nicht sich vergleichen, sondern muss erkennen, wie viele leere Krüge ich im Vertrauen habe, die füllt Gott. Dankbar sein für die, die dann gefüllt sind. Nicht klagen, man hätte doch auch noch ein bisschen in anderen Dimensionen denken sollen. Also, das ist auch ein neutestamentliches Wort bei Paulus, dass Gott uns nach dem Maß unseres Glaubens gibt. Wenn wir doch Gott nur unsere leeren Hände und Herzen hinhalten würden, es ist nicht unsere Ohnmacht, unsere Schwachheit, die Gott im Wege steht, sondern Gott steht oft unsere Kraft im Wege. Die Allmacht Gottes geht nicht mit unserer Kraft ein Bund ein, sondern mit unserer Ohnmacht. Ich bin guten Mut, schreibt Paulus, in Schwachheit. Ich bin guten Muts in Nöten und Ängsten um Christi willen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott versteht sich also darauf, aus wenig viel zu machen. Und der letzte Vers, Vers 7, die Frau berichtet nun Elisa, was sie erlebt hat. Er sagt ihr, was sie mit dem so wunderbar gewonnenen Öl machen soll. Geh hin, verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen. Und es wird noch übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Also die Frau soll mit dem, was Gott ihr so wunderbar geschenkt hat, zunächst den Gläubiger zufriedenstellen. Damit hört der nervenzermürbende Kleinkrieg zwischen Gläubiger und Schuldnern auf. Und sie erfährt, was David bezeugt. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also, es kann die Außenbeziehung geklärt werden. Und wenn der Ertrag des verkauften Öls aber nur so viel Geld eingebracht hätte, um gerade die Schulden zu bezahlen, dann wäre das ja nicht genug. Die Not würde wiederkommen. Die Frau hätte bald wieder neue Schulden machen müssen. Also, das Wunder ist, sie kann ihre Schuld bezahlen. Damit ist die Vergangenheit geordnet. Von dem, was übrig bleibt, kann sie mit ihren Söhnen leben. Damit ist für die Gegenwart und für die Zukunft gesorgt. Gott schenkt uns nicht nur vergebende Gnade für das, was zurückliegt, sondern er gibt auch überströmende Gnade zum Leben. Leere Gefäße werden gefüllt. Bei Gott kommen wir nicht zu kurz. Unsere persönliche Not steht auf der Tagesordnung Gottes. Amen. Wer aus unserer Mitte antwortet Gott in einem Gebet? Amen. Ja, Herr, ich danke dir, dass auch hier ich jetzt mit vielen Schwestern und Brüdern bezeugen darf, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Amen.
Vielen Dank für die guten Worte, die du uns weitergeben konntest. Die Aufgabe für uns ist jetzt für die nächste Woche, diese Gefäße Gott hinzuhalten und sie füllen zu lassen und weiterzugeben. Heute ist ein besonderer Tag für uns alle, aber besonders auch für Petra Niemann, weil sie hat heute Geburtstag. Ich habe sie jetzt nicht gesehen. Wer mit ihr telefoniert, bitte Grüße ausrichten. Auch andere hatten in der letzten Woche Geburtstag und dieser Vers ist jetzt eben für alle, die in der letzten Woche Geburtstag hatten. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Termine haben wir nicht so viele in der vor uns liegenden Woche. Nächsten Sonntag wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst. Also meldet euch gerne wieder bei Dieter Jeske an über das Telefon oder per E-Mail, dass wir wissen, ob die knappen 100 Sitzplätze ausreichen. Wie ihr gemerkt habt, machen wir jetzt einen Gottesdienst, hat den Vorteil, dass wir sehen, hat den Nachteil, dass wir eben nur 100 Leute hineinlassen können. 106, wenn man noch die Vorhalle bestuhlt und wenn man die Fenster aufmacht auf der Straße, geht auch noch was. Wir wollen jetzt gleich auf den Segen hören und das Segenslied Halte uns fest zum Schluss singen. Aber jetzt ist noch Zeit für das Lied Nummer 37, Mein Jesus, mein Retter. Thank you.
bei dir, jeden Tag mehr, für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir, du bist hoch erhoben. Zu dem Herrn aller Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Sei dir Herr, du bist unvergleichlich gut. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr, für deine große Liebe. Du bist mir Zuflucht und Kraft, alles in mir beugt sich vor dir, du bist hoch erhoben, Herr, hoch zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält, Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank, den der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
Gottes Segen wollen wir erbitten und ich darf euch einladen, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist in der Alltagswoche derselbe Herr, wie auch am Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen. Und deshalb erbitten wir von dir, dass wir in der kommenden Woche deine Nähe erleben, deine Hilfe, Freude und Zuversicht, Trost, wo wir Trost brauchen. Aufträge, die wir erfüllen sollen. Dazu gib Gnade, Herr. Und es segne und behüte dich, der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der uns schon vor Grundlegung der Welt ausgesucht hat, ihm anzugehören. Und Jesus, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und den Gott auferweckt hat von den Toten. Und es segne und behüte dich Gott, der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Amen. Und wir singen noch ein Schlusslied.
Halte uns fest, ganz fest bei dir. Lenk du den Weg auf die Mitte. Kraft, deinem Wort treu zu sein, halte uns fest, ganz fest bei dir. Halte uns fest, ganz fest bei dir. Lenk du den Blick auf die Mitte zurück. du die Kraft, dein Wort treu zu sein. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Halte uns fest, ganz fest bei dir. Lenk du den Blick auf die Mitte zurück. Schenk du die Kraft, deinem Wort treu zu sein. Halte uns fest. Schenk du die Kraft, deinem Wort treu zu sein. Halte uns fest, ganz nah bei dir. Halte uns fest, ganz nah.